Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, kürzlich hat uns Bruder Elia von einem neuen Jesusbuch berichtet. Er hat davon in YouTube erfahren und wir haben beim Frühstück darüber gesprochen. Demnach war Nazareth ein völlig unbekanntes Kaff, das auf keiner Landkarte zu finden sei. Die Bewohner allesamt arme Handwerker und Arbeiter, ohne jede Bildung. Keiner konnte etwa lesen und schreiben, geschweige denn, dass sie auch nur ein Wort Griechisch konnten. Und eine Synagoge soll es wahrscheinlich auch nicht gegeben haben. An diesem Bild ist alles, aber auch alles falsch, obwohl es in manchen populären Jesusbüchern bis heute sehr betont gepflegt wird. Wenn es aber so stimmen würde, wie da behauptet wird, dann kann unsere Geschichte gar nicht passiert sein. Dann kann man nur denken, dass das eine fromme Retroprojektion ist, eine Legende, die Jesus im Nachhinein angehängt wurde, nachdem man die Erfahrung mit ihm und seiner Auferstehung gemacht hatte. Also eine fromme Geschichte. Nun mag es für das, was Lukas uns hier sagen will, nicht so wichtig sein, wie historisch treu sein Bericht ist. Aber auf der anderen Seite hängt unser Glaube ja auch nicht einfach völlig in der Luft, sondern hat einen festen Fußpunkt in der wirklichen Geschichte auf der Erde. Und deshalb ist es gut, mit den modernen Vorurteilen aufzuräumen. Also erstens, Nazareth kommt im Alten Testament nicht vor, aber in den Schriften von Qumran wird es erwähnt, als ein Ort, an dem sich Nachkommen Davids bei ihrer Rückkehr aus dem Exil angesiedelt haben. Also Nazareth hat es gegeben, das steht schon mal fest, auch mit diesem Namen. Er leitet sich von dem Wort für Spross her, Netzer, Spross, also ein Spross wird aufgehen aus dem Stamm Isais, eine messianische Anspielung schon im Namen Nazareth. Und selbstverständlich, zweitens, gab es dort eine Synagoge. Und drittens, selbstverständlich ging jeder jüdische Junge in die Schule, lernte die Tora auswendig und lernte lesen und schreiben. Denn bei seiner Bar Mitzwa mit etwa 12 Jahren musste er öffentlich einen Abschnitt aus der Tora vortragen können. Das war in Nazareth nicht anders wie in anderen jüdischen Städten. Das gehörte dazu. Vermutlich war auch das der Anlass für die Reise der heiligen Familie nach Jerusalem. Jesus hatte gerade Bar Mitzwa gehabt und konnte jetzt an der Wallfahrt mit teilnehmen. Er war religionsmündig geworden. Ach ja, und dass Handwerker und Arbeiter und nebenbei auch Fischer, von denen es in Nazareth natürlich keine gab, weil es nicht an einem Gewässer liegt, aber unter den Jüngern später dann einige, dass also solche Leute dumm und ungebildet waren, ist ebenfalls nur ein Vorteil der eingebildeten, vor allem deutschen Theologenschaft. Ganz klar, dass diese Leute auch etwas Griechisch konnten, so wie heute jeder ein bisschen Englisch kann, wenn er geschäftstüchtig sein will. Josef war nicht nur einfach ein Zimmermann, das griechische Wort Tekton bedeutet Bauhandwerker. Unser Wort Architekt kommt davon. Er hat Häuser gebaut, mit Holz und mit Steinen, er hat Statik berechnet und Pläne gezeichnet. Auch Jesus war Bauhandwerker. Der Landesherr von Galiläa, Herodes Antipas, oder sein Bruder Philippus, der im angrenzenden Gebiet seine Herrschaft hatte, die hatten große Bauprojekte, die haben neue Städte gegründet, die haben Handwerker von überall her gerufen und eingestellt. Josef und später mit ihm auch Jesus waren auf der Walz. Die sind viel herumgekommen. Völlig klar, dass sie neben Hebräisch und Aramäisch auch etwas Griechisch konnten. Und die Zunft der Bauhandwerker war damals für ihre Frömmigkeit und ihre Torah-Treue bekannt. Es ging die Redensart um, wenn du etwas wissen willst, frag den Zimmermann. Also, es ist historisch durchaus plausibel, dass Jesus als 12-Jähriger sich auf eine Diskussion über Fragen der Tora-Auslegung einlassen konnte. Er hatte alle Voraussetzungen dafür. Und Juden diskutieren nun einmal gerne. Da war Jesus ganz Jude. Dass er als Gesprächspartner nun gerade die Tempelelite vor sich hatte, zeugt von seinem Selbstbewusstsein. Manche mögen ihn für einen Dreikäse hochgehalten haben. Aber das erstaunte die Schriftgelehrten ja gerade, dass er eine für sein Alter ungewöhnliche Schriftkenntnis hatte und sie offenbar auch gut vertreten konnte. Es wird mich interessieren, wie Jesus den Kontakt eigentlich angeknüpft hat. Ob er auf die einfach zu ist oder ob einer von den Alten auf ihn zuging und sagte, hör mal, du hast das aber gut gelesen gerade. Und also jedenfalls waren sie im Gespräch, 3 Tage lang. Das muss sehr intensiv gewesen sein. Hätte mich interessiert, was sie geredet haben. Aber worauf legt Lukas mit seinem Bericht eigentlich den Fokus? Offenbar nicht darauf, was die jetzt geredet haben, sondern dass sie geredet haben. Was ist seine Pointe? Ich denke, er hat gleich mehrere, wie oft in den Evangelien. Natürlich zeichnet sich hier schon ab, wie Jesus später die Menschen lehren sollte und sie sich dann auch fragten, woher hat er das? Er spricht anders als die Schriftgelehrten. Sie staunten über seine Lehre, heißt es öfter. Aber das ist nicht alles. Ein Ausleger fasst den springenden Punkt in die Worte zusammen, suchen und finden. Josef und Maria suchen Jesus. Sie suchen ihn und fragen nach ihm hier und da, ein gutes Stück der Reise zurück nach Galiläa, bevor sie umkehren und in Jerusalem weitersuchen. Und da finden sie ihn. Aber finden sie ihn wirklich? Seine Antwort, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem Haus sein muss, das meinem Vater gehört? Das befremdet sie. Wie muss das in den Ohren von Josef geklungen haben? Wo ist denn das Haus des Vaters von Jesus? Hallo. Sie haben ihn äußerlich leiblich gefunden. Haben sie ihn innerlich verloren? Josef und Maria wussten um das Geheimnis der Geburt Jesu. Dennoch heißt es im Text, sie verstanden ihn nicht. Maria hat zwar diese Worte in ihrem Herzen bewahrt und wahrscheinlich hat Lukas sie auch von ihr erzählt bekommen, aber wirklich verstanden hat sie es wohl auch nicht. Suchen und finden und weitersuchen, bis wir letztlich gefunden werden. Ein Weg des Glaubens. Gott suchen. Jesus suchen. Suchet mich, so werdet ihr leben, heißt es bei dem Propheten Amos. Und von Gott gefunden werden. Und immer wieder neu aufbrechen und neu suchen, wo Jesus mich heute haben will, wo er heute zu finden ist. Bis wir letztlich im Haus unseres Vaters, in dem viele Wohnungen sind, von Gott endgültig gefunden werden. Maria verstand nicht, was Jesus meinte, denn er war ihr und Josef doch von Gott anvertraut. Mein Kind, einer zur Übersetzung lässt das Wort mein weg, mein Kind, warum hast du uns das angetan, sagt sie. Mein Kind, verräterische Worte. Die mütterliche Besitzergreifung, gegen die sich Jesus noch öfter gewehrt hat später. Hier in diesem Augenblick ist er nicht mehr ihr Kind. Da geht ein Bruch, da geht ein Riss durch die Familie. Die heilige Familie, in diesem Moment keine heile Familie. Jesus erweitert den Familienbegriff, so wie er es später auch getan hat. Die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die sind mir Schwester und Bruder und Mutter. So bezieht er sie, aber auch uns alle ein, in seine Familie unter seinem Vater, dem im Himmel. Dabei hat er keineswegs im Sinn, die natürliche Familie zu zerstören. Deshalb geht er mit seinen Eltern zurück nach Nazareth und ist ihnen untertan, wie jedes Kind damals. Ein jüdischer Junge, der in jüdischer Umgebung aufwächst und hineinwächst in die heilige Tradition seines Volkes. Aber die Erweiterung der Familie bleibt. Die enge Selbstbezogenheit der Kleinfamilie wird aufgesprengt. Auch die Selbstbezogenheit der Berufung Israels wird aufgesprengt. Wir gehören alle dazu, sind untereinander Geschwister und dürfen Gott unseren Vater nennen, durch ihn, mit ihm und in ihm, Jesus.